Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Von mir. Ich möchte die Reihe fortsetzen von einfachen Themen, über die die Familie Lotz spricht. Meine Frau hat vor ein paar Wochen über so ein simples Thema gesprochen wie das Ende der Welt. Und zwar richtig gut. Falls ihr das verpasst habt, ist noch auf YouTube nachzuhören. Ich fand die überragend, nicht weil es meine Frau ist, sondern weil die Predigt wirklich gut war. Heute beschäftigen wir uns mit dem nächsten simplen Thema, Dämonen austreiben. Und was ist ein eigentliches Problem mit Dämonen austreiben? Ihr werdet feststellen, wenn man so mit Jesus unterwegs ist, es gibt ein paar Tabuthemen. Wir sind jetzt zumindest ungefähr an dem Punkt, dass man wieder für Heilung beten kann, ohne dass ein großes Fass aufgemacht wird. Es gibt so ein paar Verrückte, die glauben tatsächlich, dass Jesus noch heilt. Lassen wir es mal machen. Das geht noch relativ durch. Aber wenn es um das Thema geht, Dämonen austreiben, was ja eigentlich die gleiche Kategorie ist. Jesus sagt, sanieren, geht hin, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Okay, das mit dem Krankenheim, das verstehen wir noch, aber das mit den Dämonen, das ist den Bogen überspannt. Auf mehreren Ebenen. Du willst doch nicht etwas sagen, dass ich einen Dämon habe. Naja. Weil wir irgendwie damit verbinden, schlecht, dann ist auch der Mensch schlecht, weil nur ein schlechter Mensch kann ja, das ist ein Blödsinn, ihr Leute. Aber das tiefste Problem, das wir haben mit diesem ganzen Großgebiet Dämonen und so, ist eigentlich ein Weltbild. Denn wir leben in einer Kultur, wir leben in einem Weltbild, wo die geistliche Welt keinen Raum hat. Und sobald man in diese geistliche Welt geht und das herausfordert, legt man eigentlich ein ganzes Weltbild auf den Prüfstein. Bei Heilung habe ich das schon öfter erlebt. Man bietet jemand an, zu beten. Und dann kommt so eine Antwort, wie, ich glaube aber nicht an Gott. Dann sage ich normalerweise, kein Problem, er glaubt an dich. Nee, aber ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Dann sage ich, dann solltest du eigentlich kein Problem damit haben, wenn ich für dich bete. Weil wenn es keinen Gott gibt, dann kann ja nichts passieren. Du riskierst 10 Sekunden. Und dann merkt man, wie die Unsicherheit hochkommt. Aber was ist, wenn was passiert? Oh Mist, das zerstört ja mein ganzes Weltbild. Richtig. Der Stress, den Leute haben mit Dämonen, ist dessen Weltbild dahinter, das beschützt werden muss. Nämlich dieses moderne Weltbild, dieses moderne, aufgeklärte Weltbild, so etwas gibt es nicht, muss beschützt werden. Weil es ist sehr, sehr zerbrechlich. Einfach mal ein paar Statistiken. Dieser moderne Gedanke, dass es keine geistliche Welt gibt, dass es keine Götter gibt, dass es diese Dinge nicht gibt, ist relativ neu. Die sogenannte Moderne, die Zeit der Wissenschaft, hat erst vor 500 Jahren angefangen, also mit der Aufklärung. Das heißt, in der Menschheitsgeschichte ist es relativ neu. Wenn wir jetzt einfach nur mal 2020 auf die Weltbevölkerung schauen und auf die Kulturen, wie sie gestrickt sind, dann kommt auf jeden Mensch, der potenziell glauben könnte, es gibt keinen Gott, 6 Menschen auf der Welt, die überzeugt sind davon, dass es eine Götterwelt gibt. Also unterm Strich haben wir nur ein Potenzial von 14% aller Menschen, die überhaupt glauben, dass es Gott nicht geben könnte. Das sind nur 14%. Und die haben etwas in sich, selbst die haben etwas in sich. Das sagt, vielleicht gibt es da noch was. Warum? Weil es gibt eine hohe Faszination mit dem Übernatürlichen. Schau mal, geh mal auf Netflix und schau dir die Serien an, die sich die Leute reinpfeifen. Und wie viele davon irgendwie was Übernatürliches haben. Es scheint von hohem Interesse zu sein. In Plato, die alte Keule, der sehr wahrscheinlich wie kein anderer Philosoph unsere Kultur geprägt hat in seinem Denken. Der platonische Dualismus wurde gegründet auf einer Beobachtung. Der Körper stirbt, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Der Mensch muss doch 2 Teile haben, einen endlichen, der Körper, und einen ewigen, der bleibt. Das war seine Grundüberlegung. Darauf basiert der platonische Dualismus. Obwohl, ich bin kein Fan von Platon, muss ich sagen. Wir kennen den Begriff ja platonische Liebe, ganz unter uns, ist scheiße. Selbst Freud, Sigmund Freud, in seiner Psychologie, ja, der geht davon aus, es gibt ein Ich, ein Es und ein Über-Ich. Das Ich ist das Kontrollierte, was wir mitbekommen und so. Das Es sind Triebe und Sachen, die wir haben, die uns andere Forderungen, die wir beherrschen müssen. Aber dann geht er davon aus, dass es ein Über-Ich gibt. Es gibt ein Über-Ich und er sagt, das sind Werte und Kultur und Normvorstellungen und so, weil es gibt eine höhere Macht, die unser Handeln nochmal bestimmt. Davon geht selbst ein Sigmund Freud aus. Warum? Weil er merkt, da gibt es was, was noch drüber steht, was wir nicht in den Griff bekommen. Er legt es jetzt auf Kultur und Werte und solche Dinge, weil er nichts anderes hat als ein Gottverneiner. Aber selbst die Psychologie geht davon aus, dass da noch was ist, was den Menschen von außerhalb irgendwie bestimmt, auf das der Mensch keinen richtigen Zugriff hat. Ich sage, ja, das ist die geistliche Welt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass eigentlich die Menschen merken, dass es da was gibt. Wo ist denn unser großes Problem, damit da einzusteigen und damit umzugehen? Warum haben wir solche Angst davor? Was ist das Problem mit Dämonen austreiben und so? Primär Angst, Unwissenheit, Unsicherheit. Also mein erster Befreiungsdienst, den ich mitbekommen habe, so richtig direkt, hat mir komplett die Angst genommen. Es war Anfang der 90er, Das heißt 30 Jahre her. Ich habe ein Team geleitet, ein Missionsteam. Wir waren gerade in der Jüngerschaftsschule. Und eine meiner Frauen im Team hatte ein Problem. Die hat sexuellen Missbrauch erlebt in ihrer Gemeinde. Von einem Gemeindeglied, der hat sie missbraucht, und als sie Hilfe beim Pastor gesucht hat, hat er sie auch missbraucht. Ganz, ganz üble Geschichte. Und sie kam bis zu einem bestimmten Punkt, und sie kommt aus einem lutheranischen Hintergrund, und sie sagte: Ich weiß aber, dass Gott mich angenommen hat, weil ich getauft bin. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass wir auch eine Entscheidung für Jesus treffen müssen. Dass Gott den Menschen annimmt, das stand nie zur Debatte. Da brauchen wir auch kein Zeichen dafür, da brauchen wir keine Handlung dafür. Dass Gott jeden Menschen gewollt hat, das steht überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist, hast du denn jemals eine Entscheidung für Gott getroffen? Und sie, das brauche ich nicht, der hat eine Entscheidung für mich getroffen. Da könnten wir ein Problem haben. Und ich habe sie versucht zu erreichen, habe ihr Bibelstellen zu lesen gegeben, und sie hat es auch brav gemacht. Und so, und das hat sich zugespitzt, und wir haben angefangen für sie zu beten. Und dann ist das Komischste passiert, was ich je erlebt habe bis zu dem Zeitpunkt. Wir waren in der Anbetungszeit. Mittwochabends, und ich merke, ihr geht's nicht gut. Und ich gehe hin und sage: Wie geht's dir? Und sie sagt: Ich weiß nicht. Und sie ist eine sehr emotionale Person. Ich komme irgendwie zu Gott nicht durch. Normalerweise spüre ich irgendwie, wie Gott da ist und so, ich komme irgendwie nicht durch. Habe ich für sie gebetet. Habe ich gemeint: Und? Was ist? Und sie: Es wird schlimmer. Und ich sagte: Hey, vielleicht ist es an der Zeit, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst. Und sie meint: Wie bitte? Vielleicht ist es an der Zeit, dass du wirklich eine bewusste Entscheidung für Jesus triffst. Wie bitte? Ich meine: Was ist denn? Sie sagt: Erich, ich sehe, wie deine Lippen sich bewegen, aber ich höre dich nicht. Das ging so die nächsten 2 Tage. Sie hat normalerweise alles verstanden, sobald es um Jesus ging, sobald man den Namen Jesu genannt hat, oder es um Jesus ging, wurde die physisch taub. Und sie sagte: Ich sehe, wie deine Lippen sich bewegen, aber ich höre dich nicht, ich höre nichts. Und so, jetzt war das für mich ja der erste Fall. Naja, ich würde auch nicht jetzt sagen, dass ich wirklich Ahnung habe, aber damals hatte ich noch viel weniger. Und wir haben eine Gebetszeit, Freitagmittag. Freitagmittagessen haben wir als Team immer gefastet und haben gebetet. Und Freitagmittag in dieser Gebetszeit merke ich, wie sie fast zusammenbricht und sagt: Aber Gott, ich will doch von dir hören. Und irgendwas in mir sagt: Jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich's ändert. Und ich lege ihr die Hand auf. Und naja, okay, manche von euch haben solche Filme gesehen. Andere haben die Bibel gelesen, da werden die Situationen beschrieben. Man nennt es Manifestation. Sieht nicht schön aus. Und ich so: Und ich weiß noch, wir hatten ein Vineyard. Es war noch bei den Mennoniten damals. Und wir hatten aber einen Vineyard-Typ da. Peter Jackson war gerade zu Leandra zum Wundertyp und nicht so, ich bin überfordert, ich habe keine Ahnung. Habe einen rausgeschickt und gesagt, geh mal Peter holen. Und dann sehe ich Peter, wie er reinkommt. Direkt vom Mittagessen. Hat einen angebissenen Keks in der einen Hand, einen ganzen Keks in der anderen. Viele Vineyard-Leute haben die Storys gelesen. Du hast schon Wunder, wer nun befreien sie, während er Dämonen austreibt, nebenbei Chips gegessen hat. Und Leute, die sich aufregen und sagen, wie kannst du denn Befreiungsdienst machst, Chips essen? Und John Wunder hat gemeint, wieso? Glaubst du, die Dämonen ärgern sich, sind sauer und gehen? So kommt der Typ rein. Ja, was haben wir denn da? Ach, das haben wir gleich. Und in Jesu Namen gebiete ich dir jetzt zu gehen. Und der Friede Gottes kommt und du gehst jetzt. Alles klar. Und geh wieder. Es war der Anfang von einem langen inneren Heilungsweg. Aber wir sind 30 Jahre später immer noch befreundet. Wir haben immer noch Kontakt. Ja, man weiß ja nicht, was da wirklich passiert. Doch, weiß ich. Das war der Durchbruch. Das war der Durchbruch. Da hat es angefangen. Eine Minute später gibt die von ganzem Herzen ihr Leben Jesus aus eigenem Willen, nicht weil Gott sie liebt und sich für sie entschieden hat, sondern weil sie sich für Jesus entschieden hat. Ab da war sie frei. Haferflockenkekse. Seitdem weiß ich, habe immer ein paar Kekse dabei. Am besten Haferflocken, nee, Quatsch. Das nächste Mal, anderthalb Jahre später, habe ich das nächste Mal erlebt, wie ein Dämon so manifestiert. Ich war in Zimbabwe, Harare. Missionsteam und wir stehen im Hinterhof und ein Pastor dort, Charles Chiweshe. Oh Mann, 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 Mann. Der hatte so eine Stimme. Ich habe es geliebt, ihm einfach nur zuzuhören. So hat er geredet. Das ist cool. Und der mochte meine Gitarre. Und wir machen gerade, deshalb immer wenn wir Gottesdienste gemacht haben, wenn wir Worship gemacht haben, wollte er Worship machen mit meiner Gitarre. Und wir stehen da in seinem Hinterhof, das waren vor Corona-Zeiten, das waren noch die Presswurst-Dings, also das war voll, voll, voll. Und er hat gerade mal Platz, da Gitarre zu spielen und leitet Worship und auf einmal, rechts, ich stehe so neben ihm, auf meine Gitarre aufpassen, und so zwei Schritte weg, wirft auf einmal ein Typ zu Boden, er kriegt Scham vom Mund, er fängt an, Jesus zu verfluchen und so. Und komischerweise, mein Freund Charles Chiweshe, den bringt das nicht mal aus dem Rhythmus. Er meint nur, Erich, ich bin beschäftigt, kümmere dich gerade mal. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir einen Keks geholt. Nee, was? Ich bin hin, ich habe hab das gemacht, was ich bei Peter gesehen habe. Ich habe dir die Hand aufgelegt, habe dir in die Augen geschaut und habe gesagt, ich binde dich an Händen und Füßen und du lässt diesen armen Mann jetzt gehen und du gehst, du bist hier nicht willkommen. Jesus regiert hier. Und tschüss. Ja, und dann habe ich den guten Mann zu Jesus geführt. Und er zog fröhlich seine Straße. Man kann schön theologisieren. Man kann diskutieren. Man kann die Bibel durchforschen. Man kann Theorien aufstellen. Was es gibt und was es nicht gibt. Man kann auch überzeugt sein davon, dass wenn ich das nicht glaube, bin ich nicht betroffen. Ich habe mir festgestellt, die Realität ist sehr wenig beeinflusst und noch weniger beeindruckt von meiner Überzeugung. Ich war schon immer gegen Schwerkraft. Ich habe schon als Kind festgestellt, es ist der Schwerkraft komplett egal. Mich haut es trotzdem aufs Maul, wenn ich hinfahre. Der festgestellt ist, die Realitäten sich nicht beeinflussen lassen von unserer Meinung. Wo ist also eigentlich das Problem? Warum haben so viele Leute so ein Riesenproblem damit, diese geistliche Welt um uns herum zu umarmen? Ich sehe zwei Probleme. Das eine Problem ist Angst. Angst vor dem Unbekannten. Aber ich verrate euch was. Angst ist ein Geist. In dieser geistlichen Welt um uns herum gibt es sowohl Gott und seine Engel als auch einen Feind und Dämonen. Und dieser Feind hat ein unglaubliches Interesse daran, dass wir Angst vor der geistlichen Welt haben. Ich sage euch auch warum. In der geistlichen Welt liegt unsere Vollmacht. Der Feind will uns ignorant halten als Nachfolger Jesu für diese Dinge. Weil solange wir es ignorieren, sind wir für ihn keine Gefahr. Ein Christ, der davon überzeugt ist, dass es keine Dämonen gibt, wird nie welche austreiben. Das heißt, diese Dämonen haben jegliche Freiheit zu wirken. Und sie haben unglaubliche Angst davor, dass wir als Jesus-Nachfolger aufstehen, das Spiel durchschauen. Wir haben ein paar Beispiele in der Bibel, wo das passiert ist. Wo jemand nicht im Natürlichen geschaut hat, sondern im Übernatürlichen, wo die Menschheitsgeschichte eigentlich ein Bewusstsein dafür hat, dass da die wirkliche Vollmacht, die Kraft ist und da die wirklichen Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen in David, in 1. Samuel 17, wir sehen in David, der sich einem Goliath entgegenstellt. Von David wissen wir, David war ein Take-Set-Typ. Also nicht hier nimm das Typ, sondern wirklich Take Z. Hulala, hulala, Typ. Ja, eher klein, richtig hübsch und Musiker. Ich meine, hallo, wie gefährlich kann so jemand sein? Im ersten Beruf war er Hirte, im zweiten Beruf Musiktherapeut. Er hat schon ein gewisses Genre bedient, der Kollege. Wir wissen von David, dass er klein war von Gestalt. Und wenn man die Maße umrechnet, dann hatte ein Goliath über 3 Meter. Und Goliath guckt sich einen David an und sagt ihm, Gucci, 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 was willst du denn machen? Mir ins Knie beißen? Und David sagt ihm, kommst zu mir mit deiner Größe, mit deiner physischen Stärke, mit deiner Ausrüstung, deiner Kampferfahrung. Aber ich komme zu dir im Namen meines Gottes. Was macht David da? Er sagt, der Konflikt ist nicht auf der natürlichen Ebene. Er ist auf dieser geistlichen Ebene. Und es ist, als ob David Paulus gekannt hat. Na, eher umgekehrt. Paulus David. Er sagt, die Waffen, die uns gegeben sind, sind mächtig, Festungen einzureißen. Nämlich jeden Gedanken, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Christi, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Was macht nun David? Der erhebt sich, er umarmt diese geistlichen Waffen und er sagt, du stehst da und lästerst unseren Gott. Du wagst es nicht zu erheben wie eine Festung gegen die Erkenntnis unseres Gottes. Die Waffe, die ich dabei habe, ist mächtig, das niederzureißen. Und du wirst jetzt im Natürlichen erleben, was ich gerade im Geist getan habe. Bäm! Hatte dieser David eine Sicht auf die geistliche Welt und was da passiert? Und ein Vertrauen, dass das, was in der geistlichen Welt passiert, sich in der natürlichen manifestiert. So haut ein kleiner Schönling den Bären um. Da ist ein Elisa. Er ist unterwegs mit seinem Diener. Elisa, wie die Propheten damals öfter mal, hat irgendein König, ich drücke es jetzt nett aus, verärgert. Und zieht sich in die Stadt zurück, der König kriegt das mit, schickt sein Heer hinterher. Morgens früh geht der Diener von Elisa, wenn ihr es nachlesen wollt, die Geschichte, steht in 2. Könige 6. Der Diener geht morgens auf die Mauer. Und bei uns, der ging pullern. Sieht das Heer, das die Stadt belagert, kriegt den Herzkasper und weckt Elisa. Guck mal, Elisa, das war's, pack ein. Und Elisa sagt, och, mach dir keine Sorgen, bei uns sind mehr als bei denen. Und der Typ, 2, 4, 6, 8, 1000, 2, 4, 6, 8, es werden nicht mehr Tausende. Und Elisa sagt, ach komm, schau mal richtig hin. Herr, öffne ihm die Augen, damit er wirklich sieht, was passiert. Und auf einmal sieht dieser Diener, wie die Heerscharen Gottes aus den Bergen runterkommen und in das natürliche Lager des Feindes einfallen. Chaos veranstalten und das Heer zieht ab. Was hatte dieser Elisa? Eine Sicht auf die geistliche Welt. Und er wusste, dass was da passiert, sich im Natürlichen manifestiert. Versteht ihr jetzt, warum unser Feind so ein Interesse daran hat, dass wir da ignorant sind als Jesus-Nachfolger? Warum dieses, oh, ich weiß nicht, ein Problem, oh, das kann doch nicht sein, haha, da soll jemand wegbleiben, oh, für Kranke beten, das geht ja noch, aber Dämonen austreiben, nee, das ist ein Schritt zu weit. Es gibt einen, der ein Rieseninteresse dran hat, dass wir da nicht reinkommen. Paulus war so ein Typ. Der war so unterwegs. Die Epheser, in der Stadt Ephesus, war die größte Erweckung des Neuen Testaments. Warum? Paulus war da unterwegs, hat genau das gemacht. Er hat die Kranken geheilt, hat die Dämonen ausgetrieben. das Wort Gottes verkündigt. Und es heißt in Apostelgeschichte 19, dass innerhalb von 2 Jahren die ganze Provinz Asien, was im Prinzip jetzt so klein Asien ist, die ganze römische Provinz Asien, das Wort Gottes gehört hat. Das nenne ich mal fett. Das ist mal locker, fast ganz Europa für uns übertragen. In 2 Jahren. Und als er dann einen Brief schreibt an genau diese Gemeinde, die da dabei war, die das miterlebt hat, diese Erweckung miterlebt hat, was ist das Erste, was Paulus für die betet? Das Erste, was Paulus für die betet, ist: Herr, gib ihnen erleuchtete Augen ihrer Herzen, damit sie erkennen können, zu welcher Hoffnung sie berufen sind. Dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in ihnen wohnt. Aber wo ist denn diese Kraft? In der geistlichen Welt, nicht in der natürlichen. Weil in der geistlichen Welt sind wir die Kinder Gottes, Miterben Jesu. Das ist das, wer wir sind. Der Epheserbrief spricht darüber, dass wir mit Christus an himmlischen Orten gesetzt sind, damit Gott an uns seine Herrlichkeit zeigt. Versteht ihr, warum Satan, der Feind, so ein Interesse dran hat, dass wir das nicht umarmen als Gemeinde Jesu? Angst ist ein Geist, den der Feind uns schickt, aber er hat berechtigt Angst. Denn die Gemeinde Jesu ist ein schlafender Riese. Wehe dem Reich der Finsternis, wenn der aufsteht. Wehe diesen dämonischen Mächten, wenn wir aufstehen, wenn du aufstehst. Deine Identität in dieser geistlichen Welt umarmst und anfängst zu regieren. Der Feind hat Angst davor. Was ist der zweite Grund, warum wir so Schwierigkeiten haben? Kontrolle. Irgendwo realisieren wir, dass wir im Natürlichen über unseren Verstand, über unsere Entscheidungen, über nur ein gewisses Maß an Kontrolle haben. Und wir mögen Kontrolle. Und wir wissen, dass wenn wir uns auf die geistliche Welt einlassen, wir diese Kontrolle nicht haben werden. Aber es gibt etwas, was es uns erlaubt, unsere Kontrolle aufzugeben. Und das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Warum brauche ich in meiner Ehe keine Kontrolle? Weil ich meiner Frau vertraue. Sie hat mir ganz am Anfang unserer Beziehung versprochen, als ich ihr gesagt habe, seit der Offenbarung, ich bin Beziehungsschießer, ich habe Angst, verletzt zu werden, ich habe Angst vor Beziehungen. Auf dem Level. Und ich habe ihr das gesagt, dann meint sie doch tatsächlich: Erich, ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich nicht verletzen werde. Aber ich kann dir versprechen, dass ich es nie verextra das nie mit Absicht tun. Also, oh, weise ist er jetzt auch noch. Ich vertraue ihr. Dann brauche ich keine Kontrolle. Das Erste, was der Feind gemacht hat, ist Misstrauen gegenüber Gott gesät. Sollte Gott gesagt haben, du kannst doch nicht wirklich umarmen, dass er gut ist, dass er es wirklich gut mit dir meint. Du musst doch ein gewisses Maß an Kontrolle übernehmen. Was vielen Leuten Angst macht vor der geistlichen Welt, ist die tiefe Überzeugung, da haben wir keine Kontrolle. Wir lassen uns auf eine Welt ein, in der wir keine Kontrolle haben, in der wir uns auf Gott verlassen müssen, in seiner Dreieinigkeit, auf den guten Vater, auf Jesus, der uns errettet, und auf den Heiligen Geist, der uns führt. Wir haben keine Kontrolle mehr. Wir brauchen keine Kontrolle, wenn wir vertrauen. Wir haben keine Kontrolle, wenn wir Gott wirklich vertrauen. Jetzt kann man Vertrauen nicht einfach anschalten. Ich entscheide mich jetzt, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir alle keine Probleme. Aber man kann sich auf den Weg machen. Und Vertrauen wächst. In meinem ersten Befreiungsdienst wurde ich reingeworfen, mehr oder weniger, ohne dass ich es wollte. Die ganze Sache mit, wenn ich habe Theologie studiert, das macht was mit einem Gehirn. Also da war auch vorher noch relativ gute Strukturen waren, hat jemand den Mixer reingehalten. Und ich kannte ja die ganzen Theorien und Diskussionspunkte und so. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie das so aussieht, bis ich es gesehen habe. Dann war ich mir sicher, wie das so aussieht. Und eigentlich war ich getrieben von Barmherzigkeit, mich da einzulassen. Schlicht und ergreifend, weil da eine junge Frau war, die gelitten hat. Und das war mir nicht egal. Das darf mich auch mein Weltbild kosten. Aber dann war es klar. Warum? Es war offensichtlich. Und so blöd bin ich dann auch wieder nicht, dass ich in Verneinung lebe. Ich meine, meistens. Dann war die Sache klar. Ich möchte euch einladen. Eure eigene Welt zu verlassen und in die Welt Gottes einzusteigen. In diese Welt, die erstmal erschreckend aussieht, die aber auf der anderen Seite so einfach ist. Ganz unter uns, Befreiung ist einfacher als Heilung. Für Befreiung zu beten ist einfacher als für Heilung zu beten. Ist so. Es ist klarer, es ist einfacher. Ich weiß aber auch, dass wenn man sich darauf einlässt, man sich darauf einlässt, ein anderes Weltbild zu umarmen. Und das ist ein Riesenschritt. Wenn man sich darauf einlässt, dann entscheidet man sich dafür, Kontrolle abzugeben und sich darauf einzulassen, zu lernen, zu vertrauen. Was ist der Benefit? Was kommt da Gutes für uns dabei raus? Vollmacht. das Reich Gottes kommt. Das ist der Weg. Und ich möchte euch ermutigen, Gott wird euch an die Hand nehmen und er wird euch Dinge beibringen. Hängt euch an Leute, die mehr Erfahrungen haben, die so einen Schritt weiter sind. Gott wird euch an die Hand nehmen und führen und leiten und euch beibringen, mit dieser geistlichen Welt umzugehen. Und ihr werdet sehen, wie ihr mehr und mehr aufstehen könnt und eure Position einnehmen in dieser Welt, eure Position als Königskind, als Regierungsträger, als Botschafter des Reiches Gottes. Das fängt mit einer Entscheidung an. Das fängt mit einer Entscheidung an, nicht zu sagen, das mache ich, weil das können wir nicht. Aber zu entscheiden, das will ich. Ich will, dass mein Weltbild geändert wird. Ich will da reingehen. Ich will werden, wozu Gott mich geschaffen hat. Ich will das verstehen. Ich möchte meinen Platz einnehmen. Und darum möchte ich euch heute auffordern und sagen, wenn ihr das wollt, dann möchte ich für uns beten. Weil ich will das auch mehr und mehr. Heißt das, dass es dann sein kann, dass man wirklich für Befreiung beten muss? Ja. Aber wer einmal in die Augen von jemandem geschaut hat, der gerade befreit wurde, weiß, dass dieser eine Blick alles kosten darf. Es gibt fast nichts Schöneres, wie zu sehen, wie die Unterdrückung, die Fremdkontrolle, das Leid geht. Weil ein Gotteskind aufgestanden ist und gesagt hat, nicht bei mir. Wenn ihr auch Hunger danach habt, genau wie ich, dann möchte ich euch bitten, mit mir aufzustehen. Und zu signalisieren, Herr, ich gebe mich hin, ich will da lernen, ich will in die Richtung gehen. Ich will lernen, damit umzugehen. Mich darfst du nehmen, mich darfst du herausfordern, mein Weltbild darfst du durcheinander kegeln. Ich will diesen Platz einnehmen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der hier steht, und ich stehe auch ganz bewusst. Und ich bitte dich, dass du uns in deine Welt reinholst, dass du unser Weltbild korrigierst, dass du uns ein Verständnis gibst für die geistliche Welt um uns herum. Dass du uns Verständnis gibst dafür, wer du bist, dass du uns ein Verständnis gibst für das, wer wir sind in dir. Herr, mach uns mutig. Führ uns in Situationen, in denen wir Vertrauen lernen. Ich weiß, das ist ein gefährliches Gebet. Ich mache es trotzdem. Lehre uns Vertrauen auf dich. Und mach uns gefährlich. Weil wir wollen sehen, wie deine prophetische Proklamation greift, dass die Tore der Hölle die Gemeinde nicht aufhalten können. Mach uns zu Jesus-Nachfolgern, die die Hölle plündern. Die Menschen befreien, die nicht akzeptieren und daneben stehen und zuschauen, während der Feind sein Spiel treibt. Und ich bitte dich, dass du jedem jetzt hier die Augen öffnest für zwei Dinge. Öffne unsere Augen. Ich möchte beten, wie Paulus gebetet hat. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir sehen und erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und welche Kraft in uns ist, weil du bei uns bist. Und öffne unsere Augen, die geistlichen Dynamiken zu sehen und zu sehen, welche Heere du um uns herumgestellt hast und welche Hilfe da ist. Und Herr, mach uns zu deiner Elite-Einheit, die du schicken darfst, wenn es wirklich brenzlig wird. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe.